Guten Abend und herzlich willkommen zur 98. Ausgabe des German Gunners Podcast. Heute mit kritischen Blicken auf unser Spiel bei West Ham United am vergangenen Wochenende und der über alles überstrahlenden Thematik Mesut Özil und den nicht vorhandenen Transfers bis heute. An meiner Seite immer noch Felix, guten Abend an dich.
Hello, hello, hello. Ja, immer noch. Wobei dann demnächst virtuell noch nebeneinander.
Genau, parallel mit Skype und FaceTime. Gott ja, sei Dank,
die moderne Facebook Live, Google Hangouts, was es alles mal gab, was es jetzt wieder abgelöst wurde durch andere Techniken. Schlimm.
Genau. Das werden wir alles sortieren und euch natürlich auch weiter damit verfolgen. Arsenal, West Ham United. Gehen wir gleich in Medias Res, wollen wir nicht mit den negativen Themen hinterm Berg halten.
Das ist gut, ich bin extrem wenig kritisch heute, weil es mir fast schon egal ist. Ich habe es ja gestern schon gesagt, ich bin im mehr oder weniger Umzugs- und Städtewechselstress. Und es hat mich emotional kalt gelassen, das Spiel am Samstag. Aber das lag auch natürlich auch an der Art und Weise, wie wir gespielt haben. Und es gab... Ja, ich bin noch nicht mal wirklich mitgegangen, habe mich drüber aufgeregt, weil es einfach von Minute 0 bis Minute, 4 Minuten Nachspielzeit, glaube ich, ne? Also 94 oder so. Es war einfach auch ein Spiel, was so, es lief so vorbei. Also auch selbst wenn ich aufmerksam hingeguckt hätte.
Was ich habe,
Es lief einfach so vorbei. Es war bis auf so ein, zwei Chancen von Lacazette. Iwobi. Naja, egal. Es war einfach halt nichts. Also wenig Offensivkraft, wenig Kreativität, eigentlich die altbekannten Probleme der letzten Wochen schon. Es wurde dann mit Ramsey und Torreira endlich etwas besser, aber viel zu spät. Emery wechselt offensichtlich auch nicht mehr so gerne doppelt zur Halbzeit. Ja, und das eine und das zweite ist, wir sind halt defensiv weiterhin anfällig, sagen wir es mal so, wie es ist. Wir haben Minimum 2 Böcke pro Spiel drin. Ja, und ich will jetzt West Ham nicht zu nahe treten, aber selbst diese Mannschaft schafft es, aus diesen 2 Böcken oder 2 Fehlern ein Tor zu machen. Es ist einfach, also wir wiederholen uns da ja auch irgendwie seit Wochen so ein bisschen, wenn es nicht ganz so gut läuft, dass wir durchaus auch unsere Stärken immer herausstellen. Aber sagen wir mal so, dieses Ergebnis vom Samstag ist 100% erklärbar und zeigt auch 100% auf, was eigentlich schief läuft. Das Bittere, und dann sind wir so ein bisschen eigentlich bei den Schuldzuweisungen später. Man wüsste eigentlich genau, was zu tun ist oder was man eigentlich machen müsste. Also die Analyse, die Ist-Analyse ist relativ einfach. Die Lösung mag einfach auf dem Papier aussehen, was man machen muss. Ob sie jetzt endlich einfach umzusetzen, ist es dann eine andere Frage. Aber es ist jetzt kein Hexenwerk, was man anlehnen müsste, um den Verein in so eine halbwegs richtige Spur wiederzubringen. Gut, dass jetzt United natürlich bei den Spurs gewinnt, war klar, weil wenn man mal auf die Spurs hofft, dann enttäuschen sie halt, das kommt auch noch hinzu. Gut, alle anderen Punkten da vorne spielen auch nicht gut, siehe Liverpool und Brighton, auch Chelsea jetzt nicht unbedingt mit einer Leistung, zumindest wenn man der Zusammenfassung glauben darf, die einen vom Hocker gerissen hat. Und aber die gewinnen halt von daher und wir gewinnen halt nicht momentan. Ich glaube, ein Sieg aus den letzten 8, irgendwas in dem Dreh. Und man muss halt einfach fairerweise sagen, wenn du aus Auswärtsspielen bei Brighton, West Ham und Southampton einen Punkt mitnimmst, reicht halt nicht für Top 4.
Ja, du hast ja im Endeffekt schon mal in einem Grobriss zusammengefasst, es war halt wenig Pep drin. Torchancen konnte man diesmal wirklich buchstäblich an einer Hand abzählen und eigentlich fast auch schon an einer halben Hand.
Und das ist ja das Bittere, weil da waren wir in den letzten Wochen ja eigentlich noch zumindest gut, dass wir eine gewisse Effizienz hatten. Siehe bei Brighton, wo mit der ersten Torchance das Tor fällt. Und wenn das natürlich auch noch genommen wird, ist das quasi so ein bisschen, du hast ein...
Genau,
ich will jetzt nicht sagen, dass du einen amputierten Menschen hast, dem du auch noch das zweite Bein abreißt, aber Du hast halt, ja, du hast halt so ein bisschen.
Also Baustellen auf beiden Seiten halt. Ne? Also zuvor war es halt so, dass wir natürlich die defensiven Schwächen hatten. Das war nicht neu, das ist auch nicht neu. Das ist halt schlichtweg geblieben. Der einzige Unterschied ist halt nur, dass wir jetzt halt nach vorne keine Chancen mehr kreieren und dort irgendwie den Fuß nicht mehr wirklich reinkriegen. Somit halt weniger Torchancen haben, weniger Tore schießen und somit halt eben diese Böcke, die wir halt immer reinbauen, da hast du vollkommen recht, zwei sind halt immer drin, halt nicht mehr egalisieren können. Und das ist halt das Problem. Und da hakt es halt momentan einfach, wenn man halt sieht, dass die Stürmer, die wir vorne haben, die ja von unfassbarer Qualität sind, aber halt weder Bälle von außen bekommen, noch eben aus dem zentralen Kreativpunkt heraus. Sodass wir dann,
ich sehe, wo die Diskussion hinläuft.
Ja, da muss sie hinlaufen, das ist völlig klar. Aber definitiv, da müssen wir drüber sprechen, Mesut Özil. Aber das ist halt eben diese Grundthematik in der ganzen Geschichte momentan im Arsenal-Spiel. Dann hast du halt zusätzlich noch die Baustelle Aaron Ramsey, wo du sagst, spielst du ihn jetzt, spielst du ihn nicht. Läufst du halt lieber mit mehreren Defensiven auf und versuchst halt so kreativ Elemente auf Spieler wie Guendouzi im wahrsten Sinne abzuladen, was eigentlich fast auch schon ihm gegenüber nicht fair ist. Und dann hast du halt im Endeffekt das Ergebnis, dass du bei West Ham United über 94 Minuten vielleicht drei Torchancen kreiert hast, wovon eigentlich keine wirklich richtig knapp war. Und selbst in der 88. Minute dir den Ball noch hin und her passt, als ob es irgendwie die fünfte Minute wäre und man sich noch sammeln würde. Also das ist halt, es fehlt dann halt an allen Enden so ein bisschen an der Aggressivität, an dem Pushen nach vorne, an den Ideen, und man sieht es halt eben dann auch der Mannschaft an, dass da halt momentan nicht wirklich viel geht. Und das ist eine Frage sicherlich A, dessen, was wir in der Aufstellung präsentiert bekommen, und B halt, was wir an Spielermaterial haben und von dem halt auch nutzen.
Am Wochenende jetzt Chelsea. Ich will jetzt nicht unken, aber mit einem Sieg oder mit einer Niederlage und einem Sieg Chelsea könnten die Top-4-Hoffnungen einen Riesendämpfer bekommen.
Ja.
Mitte Januar. Seen that, been there.
Ja, kommt einem bekannt vor. Es ist halt so ein bisschen, das hat, ich glaube, Gunnerblog war es, James, so ein bisschen ganz nett gesagt, also die Honeymoon-Phase von Emery scheint vorbei zu sein. Also die Leute sind halt durchaus ein bisschen angefressen von der Tatsache, dass
ja,
man...
Ja, aber wahrscheinlich nicht von der Gesamtsituation. Ich finde, man muss Emery...
Dass wir
wenige Dinge eigentlich aus der Kritik rausnehmen.
Ich wollte, also, da bin ich völlig d'accord, das ist nicht an Emery, das ist völlig klar. Nur, dass halt durch solche Sachen halt im Endeffekt natürlich etwas negativer Touch halt dann aufkommt. Und wenn du dann halt so ein Must-Win hast gegen Chelsea am Wochenende, dann ist es natürlich bitter, wenn du da so unter Druck stehst und dir eine wirklich gute Chance hin durch eine Niederlage bei West Ham einfach aus der Hand nimmst. Und jetzt stehen wir halt nun mal da. Jetzt müssen wir halt ein bisschen die Ursachenforschung betreiben und zu gucken, was wir besser machen müssen. Du hast es ja gerade schon mal angesprochen.
Mustafi darf einfach nicht mehr wie so ein Wilder von der Seite reingrätschen.
Ja, Xhaka darf halt einen Kopfball nicht auf Fußhöhe des Gegners
genau,
in
die
Mitte des
Kopfstrafraums köpfen. Genau, und da sind wir ja so ein bisschen auch bei der Sache Emery-Kritik oder so, was ich gerade meine. Letztendlich sind die Spieler dafür verantwortlich, wie sie spielen. Und man könnte jetzt meinen, dass solche Personen wie Mustafi und Xhaka das eigentlich besser machen könnten in den jeweiligen Situationen. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, kannst du als Trainer wenig machen. Du kannst ja natürlich wieder alles in Frage stellen. Muss man mit 2 bis 3 defensiven Spielern spielen? Wer sorgt eigentlich für die Kreativität, wenn du auch noch gleichzeitig 2 Stürmer vorne hast?
Ja.
Okay, das ist aber eine andere Frage, nur für die ganzen Fehler auf dem Platz sind erstmal vor allen Dingen die Spieler verantwortlich. Und klar, Herr Mustafi, gut, wie gesagt, ich schieße mich jetzt auch so ein bisschen auf den, aber ich meine, das war mal ein deutscher Nationalspieler, was hat er gemacht in den letzten 2, 3 Jahren? Viel zu spät, viele falsche Entscheidungen und da sind wir sozusagen was mir auch aufgefallen ist, Koscielny, Mustafi, es passt auch einfach nicht mehr. Also klar, wie auch, die spielen halt erst wenig zusammen und Koscielny ist schlicht nicht mehr Premier League tauglich. Es tut mir
er
leid.
Er kommt halt, also der
ist zu langsam.
Ob er das nochmal irgendwann auf das Level schafft, wird man sehen, muss man gucken. Aber Status quo jetzt ist halt, er hat einfach unfassbar die Defizite. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich auch völlig normal und das ist auch nicht verwunderlich. Ja, und
vor allem in der Geschwindigkeit, ne? Also sagen wir, wo wir Defizite haben. Ich meine, Mustafi ist auch nicht der schnellste, Sokrates auch nicht. Du hast halt so drei, in Anführungsstrichen, Krücken hinten. Dann wird es halt schwierig und dann nützt dir halt auch deine Dreierkette nichts, wenn du sozusagen durch die Mitte ständig überlaufen wirst, weil dann bringen dir die Außenverteidiger mit Maitland Knights / Bellerin und Kolasinac gar nichts, weil die laufen dann außen halt und kommen so schnell in die Mitte halt nicht zurück.
Das ist Problem 1. Hinten im Endeffekt die Qualität unserer Abwehrreihe. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht noch weiter zu wiederholen. Das haben wir in Gänze getan, glaube ich. Ich weiß nicht, wie oft schon. Was aber natürlich erneut auch eine neue Qualität auch wieder hat, war halt natürlich erneut auch die Nichtberücksichtigung von Mesut Özil. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass halt irgendetwas, was wissen wir nicht, weiß es keiner, das ist halt, spricht Kaffeesatzleserei, aber irgendetwas muss halt vorliegen, dass man ihn halt nicht berücksichtigt, dass man immer fadenscheinige Darstellungen, Verletzungsverläufe und ähnliches im Endeffekt nach vorne
bringt. Da wird es aber langsam auch eng. Rücken, Knie, gut, er kann noch Kopf haben, Schulter.
Also, genau, es ist im Endeffekt
Bauch.
Im Endeffekt als eine sehr komische Konstellation. Die Frage, die man sich ja natürlich stellen muss oder die natürlich sich dann aufdrängt, ist, was mache ich damit? Also zum einen von zwei Gesichtspunkten her. Zum einen habe ich halt die Problematik, dass ich einen sehr hohen Gehaltspunkt habe, mit dem ich mich beschäftigen muss, der mich dann halt an anderer Stelle dann wieder packt, wenn ich über nachdenke, was ich für Transfers realisieren kann oder eben gerade nicht realisieren kann. Und dann natürlich auch in Situationen, wo ich halt in einem Spiel bei West Ham 1-0 zurückliege, null Kreativität bis dato hatte und ihn dann noch nicht mal von der Bank bringen kann. Ich beraube mich also im Endeffekt doppelt. Einmal in der Gehaltsstruktur und einmal im Rahmen der Auswahl der Spieler. Gleiches gilt bei Ramsey. Da, klar, dass wir das doof gehandelt haben, brauchen wir nicht drüber reden. Aber dann ist halt die Frage, warum nutze ich ihn dann halt nicht, um von ihm kreative Elemente zu bekommen. Und also nachdem er eingewechselt worden ist, hat man ja auch gesehen, dass gleich ein bisschen mehr Bewegung in der ganzen Chose drin war. Also das sind so Sachen, wo ich sage, okay, ist das vielleicht eine Option, wo ich sage, da muss man da Emery vielleicht ein bisschen was ankreiden, dass man sagt, okay, also ich kann es verstehen, dass man um einen Spieler herum wie Ramsey, den man wahrscheinlich nicht mehr hat, nichts aufbauen will, aber muss ich halt nicht die Ressourcen noch nutzen? Und dann, was ist mit dieser Özil-Sache?
Was ist denn da jetzt?
Ja, ich meine, ich muss doch irgendwie reagieren. Entweder sage ich, okay, ich kriege ihn nicht verkauft, was ich glaube, was der Fall ist.
Natürlich kriege ich ihn nicht verkauft. So,
dann muss ich ihn aber auch spielen lassen. Tja. Weil ich kann halt nicht 350.000 Pfund die Woche irgendwo, also noch nicht mal auf der Bank,
sondern hat ausgerechnet, dass Özil, glaube ich, 1 Million pro Spiel verdient.
Also das ist halt,
wenn man das sozusagen die Gehaltsweise, glaube ich, alle 4 Wochen einmal gespielt hat letztens.
Ja, also das geht halt nicht. Also wenn ich ihn nicht verkaufen kann, muss ich ihn halt spielen. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein schlichter Fakt. Klar kann ein Spieler immer mal irgendwo verletzt sein, aber mittlerweile halte ich es einfach schlichtweg für gelogen. Und dabei halt noch nicht mal gut, sondern wirklich sehr stümperhaft dargestellt.
Es gibt ja Theorie wäre übertrieben, die Vermutung, Gerücht, dass der Verein ihn loswerden will, dass es eine konzertierte Aktion von allen im Verein ist, inklusive Trainer, ihn unzufrieden zu machen, um das Geld frei zu kriegen.
Ja, aber würdest du bei 350.000 Pfund die Woche unzufrieden werden oder Kürzungen einnehmen? Also ich meine,
ich weiß es nicht.
Nationalmannschaft spielt ja sowieso nicht mehr.
Wenn du rausgemobbt wirst, ist keine schöne Aktion. Ja, ich halte die Theorie oder ich halte das, die da eine These ist es ja. Ich halte die These jetzt für nicht so stark, dass ich sie unterstützen würde, aber ich weiß es nicht. Ich durchblicke die Situation auch nicht. Und wie gesagt, ich habe es in letzter Zeit schon mal gesagt, der Verein benimmt sich da extrem ungeschickt und sorgt natürlich auch für extremen Verdruss bei den Fans, weil das keiner nachvollziehen kann. Ich habe aber auch nicht die Lösung. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist und ich weiß dementsprechend auch nicht, wie man es lösen kann. Also jetzt nur zu sagen, ja, Özil spielen lassen, Ja, stimmt natürlich, aber ganz ehrlich, Özil hat auch schon diese Saison gespielt, wo ich sagen würde, hättest du jetzt auch ein nasses Toastbrot hinstellen können?
Ja, aber nein, es geht mir halt nicht zwingend um die Frage, dass er immer von Anfang an beginnen soll.
Dass er halt gar nicht im Kader ist.
Genau, dass du ihn halt nicht verfügbar hast. Oder dass du bei West Ham dir Nacho Monreal, Bellerin, Lichtsteiner, alle auf die Bank setzt.
Wir hatten schon so viele Offensive, da musst du halt auch mal defensiv absichern auf der Bank.
Ja, genau. Also das ist im Endeffekt, das ist halt das Problem. Und gefühlt schwingt diese Thematik eher in Richtung Özils Richtung als Richtung Vereinsseite.
Ja, weil Özil, das muss man natürlich auch sagen, Social Media mäßig extrem gut oder sehr viel Power auch hat. Also um es halbwegs mal abseits der Vermutungen einigermaßen einordnen zu können. Also was ist denn Fakt? Wir wissen, Özil und Emery können nicht miteinander. Das ist zwar nie von beiden bestätigt worden, aber es ist ja ganz offensichtlich, dass da irgendwas ist. Zweiter Fakt ist, Özil verdient 350.000 Pfund die Woche, ist also ein riesengroßer Verdiener, kann entsprechend nicht blockiert sozusagen weitere Investitionen in die Mannschaft, in den Verein aufgrund seines Gehalts. Dafür kann Özil aber nicht, dass er dieses Gehalt hat. Ne? Das ist also die Vereinsschuld. Blockiert aber so ein bisschen weitere Investitionen, weil, da sind wir beim nächsten Problem, der Besitzer sozusagen kein eigenes Geld hier reinschießen will in den Verein, sondern sagt, okay, gut, ihr müsst das, ihr dürft das ausgeben, was ihr auch quasi einnehmt. So. In dieser Gemengelage kommt dann zusätzlich noch Emery, keine Ahnung, ob von außen aufoktroyiert oder in eigener innerer Überzeugung und sagt, gut, ja, mit Özil kann ich auch nicht so gut, dann spielt er halt nicht. Klar, das muss man Emery vorwerfen. Er hat nicht das erste Mal auswärts sich vercoacht, auch oder anders formuliert, seine Tactical Decisions, die er macht, zu sagen, Özil passt nicht in mein System, weil er, was ich für eine sehr veranscheinende Begründung halte, auch mit dem hohen Pressing nicht zurechtkommt. Hat er sich sozusagen das dritte Mal jetzt eigentlich vercoacht, also nach Southampton, Brighton und West Ham, weil die Kreativität sozusagen fehlt. Ich meine, Iwobi kann das nicht alleine machen, Mkhitaryan ist verletzt, Ramsey kann, / will man nicht spielen lassen und ja, da brauchst du dich dann halt auch nicht wundern. Ne? Also ich finde, das ist wie gesagt alles sehr gut analysierbar. Warum das halt so ist und wie sich das halt lösen lässt, weiß ich nicht. Ich meine, ganz ehrlich, was halt die einzige Lösung, die ich sehe, um das Ganze in irgendeiner Form ein wenig aufzulösen ist, und das wird aber nicht passieren, dass Kroenke sagt, okay, gut, ich sehe, wir haben Probleme, ich muss Geld investieren. Das würde zumindest die Problematik vielleicht abschwächen. Ansonsten denke ich, ist die Struktur im Verein nach Wenger immer noch nicht so eingefahren und so eingespielt, dass man es irgendwie beheben kann. Und ich würde auch mal behaupten, dass der Groll der Fans mittlerweile doch recht groß ist. Einfach gar nicht darum, dass es jetzt spielerisch vielleicht nicht so gut funktioniert hat und Emery die ein oder andere Sache falsch entschieden hat, sondern es ist halt die Gesamtsituation. Ne? Also es ist der Frust darüber, dass nicht investiert wird in die Mannschaft, / nicht investiert werden kann. Und darüber hinaus, das generelle Vorgehen im Verein, das sind halt diese Altlasten. Stichwort Ramsey, Vertrag auslaufen, Özil, Gehaltsstruktur nicht berücksichtigt. Also sozusagen, die Emery wird sozusagen von den Dämonen der Vergangenheit eingeholt. Deswegen würde ich ihn grundsätzlich von der Kritik, was Vereinsstruktur und so betrifft, rausnehmen. Und, das weiß ich jetzt aber auch nicht, inwieweit er das seine, sind das, also andersrum, sind das seine eigenständigen Entscheidungen, wie er gerade aufstellt, / Ramsey, / Özil, also ist das sozusagen Trainerentscheidung oder sagt der Verein und die sportliche Leitung darüber hinaus, Unai, folgendes, Özil, lass den mal weg, den müssen wir irgendwie frustriert bekommen. Ramsey verkaufen wir im Sommer, komm, der spielt nur noch, wenn absolut nötig. Nimm mal Guendouzi und Iwobi, das sind noch Spieler, die länger im Verein dabei sind und dann.
Ist die Frage, also ich habe mich also diese Frage habe ich mir auch schon
gestellt. Im Endeffekt ist es eigentlich auch egal. Letztendlich ist ja das Ergebnis, was am Ende bei Raum kommt, unbefriedigend.
Ja.
Und letztendlich, woran das liegt, ist halt aber Quatsch.
Also, ist das realistisch? Also bei Ramsey kann ich es halt insofern nachvollziehen, dass ich sage,
ja gut, okay, aber letztendlich, warum verkauft man ihn dann nicht im Januar? Also wenn er für 20 Minuten bei West Ham nochmal gut ist, dann kann ich ihn auch komplett abgeben im Januar.
Ja, das ist ganz einfach, weil Arsenal das halt nicht mehr in der eigenen Hand hat. Das ist halt das Problem. Ich glaube, sie würden gerne den Fehler, den sie im Sommer gemacht haben.
Aber Juve ist natürlich auch nicht so blöd. Die stehen einigermaßen gut da und sagen,
Juventus hat doch überhaupt null Ambitionen.
Es immer wieder Meldungen gibt, wonach sie versuchen, das im Januar doch noch zu machen, um so ein bisschen die Eingliederung zu erleichtern, dass er im Sommer dann halt auch direkt voll durchstarten kann, was eigentlich auch
es mag sein, aber wenn man sich halt mal so die Transferstruktur von Juventus Turin anguckt, dann wird man relativ leicht sehen, dass sie relativ viele Spieler immer also auf dem Free Transfer bekommen. Und sie haben nun mal, glaube ich, schon wieder 12 oder 15 Punkte Vorsprung vor Neapel, sodass halt auch keine sportliche Notwendigkeit besteht. So, dann muss man halt das mal betrachten. Und Arsenal kann diesen Fehler, den sie da damals gemacht haben oder die alte sportliche Leitung gemacht hat, ihn im Endeffekt nicht vorher zu veräußern oder halt auch im Sommer nicht zu veräußern, halt jetzt nicht mehr gut machen, weil sie halt die Karten nicht mehr in der Hand halten. Das ist halt das Problem.
Sagen wir es mal so, was auf alle Fälle jetzt deutlich geworden ist, dass Ivan Gazidis mehr oder weniger dann auch das sinkende Schiff
verlassen hat
ja, und definitiv. Sich sozusagen aus dem Shop gemacht hat. Er hat dann immer überlegt, warum er das sozusagen macht, will er nochmal einen neuen Impuls? Hätte den Umbruch oder schon? Nee, der wusste ganz genau, das wird scheiße laufen in nächster Zeit. Ich bin weg, tschüss.
Genau, ja. das muss man ganz klar so sehen. Man muss ja jetzt sehen, Rausalee, Mislintat, Vanier, wie der heißt.
Ja
die,
gut,
die
aber
stehen
ich meine,
jetzt
was,
natürlich,
die was sollen
jetzt
natürlich, die halt auch machen?
Genau.
Ich meine, die händeln halt mit, keine Ahnung, ein paar Pfund rum momentan, dass sie vielleicht hin und her schieben können.
Das ist halt momentan absolut das Problem. Und wenn dann natürlich noch unter der Woche halt diese Aussagen von Emery kommen, ja, wir können momentan nur leihen, nicht kaufen.
Das war aber die erste vernünftige Einschätzung mal der Lage, wo man sagen kann, okay, gut.
Ja,
das war das erste Mal, dass man, ich meine, gut,
ob man das
direkt an die Öffentlichkeit macht, weiß man nicht, aber letztendlich setzt er die Vereinsführung ein bisschen unter Druck.
Definitiv, man muss halt sehen, Pep Guardiola sagt, glaube ich, in einer Pressekonferenz ein oder zwei Tage später, dass halt im Januar eigentlich nur vernünftige Spieler zu leihen und nicht zu kaufen. Das kommt natürlich aus zwei Gründen ganz anders rüber. Zum einen ist sein Englisch besser.
Und er hat vernünftig gesagt.
Und zum Zweiten halt kann er es halt locker sagen. Und aus dieser City-Sicht ist es halt, denkt man sich, ja, hat er ja recht. Was ja auch stimmt, weil du im Januar extrem unter Druck bist. Der abgebende Verein braucht einen Ersatz. Der abgebende Verein weiß, du willst unbedingt haben, du zahlst über Preis. Siehe beispielsweise Van Dijk zu Liverpool letztes Jahr. So, das heißt, es kommen viele Faktoren zusammen, sodass
wir zahlen noch nicht mal über Preis.
Im Endeffekt ist diese Aussage eigentlich im Januar nur zu leihen, ist halt im Endeffekt, ist eigentlich gar nicht so verkehrt.
Da habe ich ja gesagt, das ist die erste richtige Aussage.
Nur das Problem ist halt, es kommt dann in der Gesamtstruktur der Thematik mit Ramsey, mit Özil, keine Investition von Kroenke, ist das halt ein explosives Gemisch, was das Ganze natürlich dann relativ leicht entzündbar macht. Und dann hast du natürlich wieder so eine Situation, wo allen irgendwie alles bis oben hin steht. Und dann kommt noch eine Niederlage bei West Ham zu mit einer Leistung der Mannschaft, die wirklich absolut unterirdisch war. Und dann stehst du halt wieder irgendwie im Januar und denkst, die schwimmen alle Fälle hinweg.
Ich sehe das ganz gelassen. Kroenke hat doch in seiner Pressemitteilung gesagt, dass wir um Titel, Champions League und Premier League mitspielen und er da alles für machen wird.
Genau. Ja, ich hab übrigens gelesen, er wird in den nächsten zwei Jahren in die LA Rams, die ihm ja auch gehören und die auch in den Playoffs jetzt wieder weitergekommen sind, eine Runde extremst investieren. Stadionbau etc. pp. Also ich glaube, wir sind...
Gut, er ist Milliardär, ne? Da würden, also letztendlich, er könnte auch nochmal 100 Millionen rüberschieben und das würde ihn wahrscheinlich nicht. Man muss ja auch immer sehen, dass, und das ist ja eigentlich das Paradox an der Sache, je weniger er investiert, desto weniger wird er langfristig ja auch rauskriegen aus dem Verein.
Das ist halt so ein bisschen die Krux bei der ganzen Sache, dass wir halt im Endeffekt ja eine Situation haben, wo man ja eigentlich denken müsste, ja, man könnte halt mehr von eigener Sicht aus dem Verein rausholen, insbesondere wo er jetzt sämtliche Anteile hält. Also wir hatten dann...
Gut, aber er holt jetzt das Geld raus, indem er sagt, ihr sollt doch bitte sparen.
Naja, also es ist halt ein bisschen paradox. Also
es ist einfach eines Vereins wie Arsenal nicht würdig. Und deswegen kann man auch den Ärger der Fans absolut nachvollziehen, weil, gut, ich sage mal so, keiner hat damit gerechnet, dass wir jetzt irgendwie den Titel holen diese Saison oder da in eins durchmarschieren. Ich finde auch, man muss klar davon trennen, was passiert auf dem Platz und was passiert neben dem Platz. Und ich finde, dass die Entwicklung auf dem Platz insgesamt immer noch als positiv zu bewerten ist, aber letztendlich ist ein starker Verein nur gut und erfolgreich, wenn sowohl auf als auch neben dem Platz vernünftig gearbeitet wird. Auf dem Platz wird aus meiner Sicht immer noch vernünftig gearbeitet. Ich denke, das braucht alles Zeit, aber man muss einfach sagen, neben dem Platz sind wir im Mess, wahrscheinlich, ja, würde der Engländer sagen. Und das, also solange es da keine Änderung gibt, wird sich das mittelfristig natürlich auch auf die Qualität auf dem Platz auswirken.
Ohne Frage. Und ich glaube, das Problem ist halt auch, dass es oftmals halt eben nicht, wie du sagst, differenziert wird, sondern dass es sehr schnell quasi zu einer Thematik gemacht wird und zu einem großen Problem. Du musst halt eben, wie du schon sagst, differenzieren. Der Umbruch, das, was Emery neu machen will, das neue System, die Spieler, die er vielleicht für sein System braucht, und das halt, was man halt aus den Jahren zuvor halt noch mit sich schleppt und jetzt irgendwie verarbeiten muss, inklusive der Eignerstruktur, die sich jetzt natürlich auch nochmal komplett gewandelt hat hin zu einer Volleignerschaft. Also das sind halt Sachen, die musst du halt strikt trennen. Ich weiß auch, dass das halt schwer ist, für den neutralen Fan das immer strikt zu trennen, weil man halt auch oftmals das Gefühl hat, dass vieles ineinander dann irgendwie übergreift und die Übergänge halt verschwommen werden. Nichtsdestotrotz.
Das wird ja, ich will jetzt keinem die Illusion nehmen, aber das wird im Sommer genauso sein. Also wo soll denn im Sommer das Geld jetzt herkommen? Es sei denn, du gewinnst die Europa League oder wirst noch unter die Top vorkommen, aber wo soll denn jetzt das Geld im Sommer da sein? Also wir werden aus Verkauf auf Verkäufen Stand jetzt erstmal nichts einnehmen. Ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie daran interessiert ist, Spieler zu verkaufen, die man hat. So. Klar, es gibt den neuen Commercial Deal mit Adidas, was Trikot angeht. Aber ich meine, davon bezahlst du das Gehalt des Superstars, den du dir holst. Also, und ja. Also ich würde jetzt mal die Illusion nehmen, dass wir da im Sommer kräftig investieren werden. Da werden wir vielleicht Spieler fest verpflichten, aber das muss dann dauerhaft ebenso Marke Guendouzi sein. Anderweitig, also ich meine, wir können uns momentan ja keinen 50 Millionen Euro Transfer mehr leisten. Ja. Und diese Situation ändert sich nicht, solange in den Verein nicht investiert wird oder wir die Champions League erreichen sollten. Man muss aber auch dann sagen, das klappt wahrscheinlich nur über die Europa League, ist nicht ausgeschlossen. Aber solange du keine Champions League spielst, holst du natürlich auch die attraktivsten Spieler nicht, weil die denken sich halt auch, was soll ich Donnerstagabend entweder in London vorm Fernseher sitzen oder irgendwo nach Schieß mich tot fahren, an die Grenze zu Asien, um da auf einem Kunstrasenplatz bei 2 Grad und Nieselregen spielen. Ja, wenn ich die Gelegenheit habe, Champions League in den großen Stadien zu spielen.
Und du hast halt die Einnahmen nicht. Also es ist halt ein Teufelskreis im Endeffekt.
Ja, der wird halt nur durchbrochen, wenn die Mannschaft überperformt sportlich. Das ist Aufgabe des Trainers, dafür zu sorgen. Hat er vielleicht noch nicht ganz so gut gemacht. Oder indem du sozusagen den Ausgleich der fehlenden Einnahmen durch eigenes Investment stärkst. Oder gute, sinnvolle Transferpolitik machst, indem du Spieler, wie wir es mal gemacht haben, in Wenger-Jahren, das war ja auch eigentlich einer der Gründe, warum der Verein so erfolgreich war, trotz Stadionneubau unter Wenger, weil wir halt extrem gute Spieler ausgebildet haben und dann gut verkauft haben. Siehe Nasri, Adebayor, Fabregas, um mal 3 zu nennen, da waren sicherlich noch einige mehr dabei. Selbst Giroud haben wir ja noch für relativ viel Geld auch losgeworden in diesem Deal. Also sagen wir mal so, und all das passiert gerade nicht. Also der Verein ist so ein bisschen in der Stagnation und das ist sehr einfach zu analysieren. Ich weiß nicht, wer da den ersten Schritt macht, um dieses Problem zu beheben. Solange das keiner macht, würde ich sagen, landen wir irgendwo zwischen Platz 7 und 8 diese Saison. Einfach allein aus Frustration und weil die Mannschaft dann halt auch nicht sieht, dass es irgendwie vorangeht. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, ganz ehrlich, ist dann auch egal, ob du Fünfter oder Achter wirst, dann würde ich sogar darauf verzichten, in der Europa League zu spielen und nur eine Saison Liga zu haben, um entsprechend die Kräfte auch bündeln zu können, weil wenn du in die Europa League ist wirklich nur dafür da, halt in die Champions League zu kommen. Ansonsten ist das halt, ja, ist das Zeitverschwendung. Oder ein junger
Ja,
Spieler, aber mein
es ist
Gott,
halt, schon.
dieses immer mit jungen Spielern ranführen, ja, natürlich, aber wie viel Smith Rowe haben wir denn jetzt gesehen in der Premier League bisher? Also, da passiert ja auch momentan eher wenig. Klar, da sind gute Talente dabei, aber die können halt auch im Ligapokal spielen.
Ja, ich gebe dir recht, der Weg zur Champions League, es ist halt trotzdem ein europäischer Titel, gar keine Frage, aber der Aufwand ist natürlich dann relativ hoch für, insbesondere auch finanziell, den Ertrag, den du halt da bekommst. Gut, ich würde sagen, der
Ja, war ja gar kein
Rant,
Rant, war ja
ja, ein höflicher Rant.
eine ehrliche
Aber
Analyse.
es ist halt notwendig, wir haben es auch
Im
gesehen.
Endeffekt wiederholen wir uns hier quasi Woche für Woche, weil der Verein es ja nicht schafft, in irgendeiner Form den
Ja,
Knäuel zu lösen.
aber wir haben es halt gesehen in den Comments überall. Das ist halt auch das, was euch irgendwie rumtreibt, was euch irgendwie zu Weißglut bringt oder zu Verzweiflung. Und deshalb haben wir einfach mal gesagt, okay, wir diskutieren dieses ganze Ding einfach mal völlig, naja, ergebnisoffen ist jetzt vielleicht verkehrt, aber einfach mal in einem fließenden Dialog einfach hin zu den direkten Problemen und was man da vielleicht machen kann. Und dass wir jetzt auch im Endeffekt nicht die finale Lösung haben,
Achtung, Achtung, ich hätte noch einen Vorschlag. Özil könnte wechseln und auf Gehalt verzichten.
Super, super Idee. Das wird halt nicht funktionieren.
Aber wer
Kann ich jetzt schon
verzichtet auch schon
unterschreiben.
freiwillig auf Geld?
Genau. Also, das sind halt so ein bisschen die Punkte, die wir einfach mal in so einem fließenden Dialog einfach mal ansprechen wollen. Wir hoffen, ihr habt euch da auch in den verschiedenen Themen irgendwo ein bisschen wiedergefunden, in den einzelnen Komponenten, sodass wir diesen Teil des Podcasts jetzt mit einer kurzen Pause abschließen werden und dann blicken wir einfach mal voraus auf das super leichte Heimspiel gegen Chelsea am kommenden Wochenende.
Weiter geht's in Episode 98. Breaking News, Breaking News.
Mesut Özil hat geheiratet. Jetzt haben wir die Lösung für all unsere Probleme. Warum haben wir eigentlich 35 Minuten vorher einfach nur gequatscht?
Genau, der hatte einfach Angst vor dem Bund des Lebens. Da hat man dann auch schon mal Rücken und
Ja,
Knie.
und Knie. Wahrscheinlich war er die ganze Zeit auf den Knien, deshalb hat er Knie gehabt. Ja, Scherz beiseite, das ist trotzdem nicht die Lösung.
Gut, ändert das was an der sportlichen Situation bei Arsenal? Man weiß es nicht, man weiß es nicht.
Ja.
Ich denke jetzt, also wenn es sozusagen die Lösung ist, dass Özil heiratet und dann alle sportlichen Probleme gelöst werden, nein. Nein.
Gut, schauen wir auf das kommende Wochenende. Chelsea ist zu Gast, wir hatten es gerade schon mal angesprochen, aufgrund der Niederlage bei West Ham und der engen Tabellensituation ein absolutes Must-Win für Arsenal. Und ja, die Blues momentan auch nicht wirklich überzeugend, muss man fairerweise sagen, aber halt immer noch eine Mannschaft mit einem sehr hohen Kaliber
Ha,
und
gewinnen aber halt enge Spiele, von daher.
gewinnen halt auch enge Spiele, hast vollkommen recht, auch manchmal halt auch mit wenigen Toren. So dass man halt gucken muss, wie man Chelsea so ein bisschen her wird. Das war ja halt in den letzten Jahren auch nicht immer unsere beste naja, Leistung, die wir gegen die Blues
Nee, sie
abgerufen
sind
haben.
defensiv schon anfälliger als andere Top-Teams, gerade auch wie Liverpool. Also ich glaube, man muss sie defensiv beschäftigen. Hat man, also letztendlich ist es sozusagen eh Grundvoraussetzung, so kannst du ja keine Tore schießen, wenn du die Defensive des Gegners nicht beschäftigst. Aber ich glaube, das ist schon ein Schlüssel.
Was definitiv auch
Und da gut,
entscheidend.
und dann musst du halt so Einzelkönner wie Hazard irgendwie ja, versuchen,
William,
aus dem Spiel zu
ja.
kriegen. Aber ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Wir spielen jetzt nicht das erste Mal gegen Chelsea. Die Mannschaft dürfte bekannt sein.
Ja.
Wir haben es im Hinspiel gesehen. Das ist jetzt also auch schon Emerys zweites Spiel gegen Chelsea. Er ist jetzt also auch nicht so, dass es da noch irgendwelche Neuheiten und Überraschungen gibt. Grundsätzlich, ich meine, auch Chelsea hatte ja den Trainerwechsel, verkraftet ihn vielleicht insgesamt etwas besser, weil da die Vereinsstruktur auch eine andere ist. Man hat ja dann aufgrund des guten Saisonstarts von Chelsea auch sehr schnell gedacht, dass ja, mit dem Trainerwechsel und Umstellung Serie A, Neapel zu Premier League Chelsea, dass alles vom Trainer total schnell geht. Aber auch Chelsea hatte den einen oder anderen Rückschlag, klar. Und 6 Punkte vor mit einem eigenen Sieg von werden wir wieder auf 3 Punkte ran. Das ist jetzt auf alle Fälle noch kein Drama. Also, aber man sieht halt, dass Chelsea insgesamt von der Grundstimmung eine etwas positiveren Run hat, weil sie halt einfach enge Spiele auch mal gewinnen. Und das machen wir momentan halt nicht.
Ja,
und insgesamt wirken sie natürlich defensiv, wenn ich jetzt schon gesagt habe, wir müssen die irgendwie beschäftigen, sie wirken natürlich insgesamt defensiv deutlich stabiler als wir. Also das ist sozusagen auch die eine Krux ist, wir müssen natürlich Chelsea beschäftigen, aber die zweite, viel wichtigere ist, wir müssen einfach mal hinten den Laden zusammenhalten und darf vernünftig verteidigen.
Was dabei vielleicht uns entgegenspielt, ist halt die Tatsache, dass sie im Vergleich beispielsweise zu Liverpool oder Man City halt in ihrem Angriffsspiel halt nicht so dynamisch, nicht so wellenartig kommen.
Es ist im Gegensatz zu City und Liverpool jetzt nicht unbedingt dieses sehr schnelle Spiel, sondern es hängt halt sehr stark von diesen Einzelkönnern halt ab. Also weniger kollektiv, sondern ich glaube schon, Chelsea hat so ein bisschen mit Hazard jemanden, über dessen Leistung und Tagesform auch sehr viel steht und fällt bei Chelsea. Das sieht man halt, glaube ich, auch. Aber es ist halt auch aufgrund dessen Schnelligkeit jemand, der halt Spieler bindet, der halt Räume schafft. Und dann hat halt Chelsea die Spieler und halt auch die taktischen Vorgaben, dass die diese Räume halt auch erkennen können. Und gefährlich bei Standards und Nachstandards. Und das ist natürlich gerade bei unserer Anfälligkeit, dreht sich da bei mir schon leicht der Magen um.
Ja, es könnten halt wieder so zwei Komponenten sein, die so deckungsgleich zu unseren Ungunsten aufeinandertreffen. Ja. Aber ich glaube auch, dass das Spiel auch sehr stark entschieden wird halt im Mittelfeld, in den Mittelfeldduellen mit Kanté bei Chelsea, bei uns mit Torreira.
Ja, da muss Torreira halt auch mal wieder einen Tag haben aus dem Oktober, November und nicht aus dem Dezember, Januar.
Sodass wir halt da sehr stark gucken müssen, dass wir da die Duelle gewinnen. Wie gesagt, die offensive Struktur von Chelsea ist halt eben durchaus eine andere als bei Liverpool, sodass wir diesmal halt
auch sehr dominant auch durch die Mitte, gar nicht unbedingt so flügellastig.
Ja, genau.
Und wenn halt eher linksflügellastig.
Wenn wir dieses schnelle Überlaufen, diese Situation, die wir bei Liverpool beispielsweise gegen Salah, gegen Mané haben oder hatten, gegen Firmino, das heißt, solche Situationen, die werden wahrscheinlich nicht so oft, hoffentlich nicht so oft auftreten, sodass wir halt, wenn wir mittig gut zustellen,
deswegen, es spricht viel für eine Viererkette mit einem zusätzlichen Mann im Mittelfeld.
Ja, und wir müssen aber trotzdem halt eben auch schauen, dass wir, wie gesagt, da sind wir wieder beim Thema von vorhin, halt den offensiven Bereich halt einfach stärken mit einer Aufstellung.
Wir sind uns einig, dass über Özil in so einem Spiel nichts geht, theoretisch. Oder Ramsey halt. Aber Ramsey, du musst auch halt eine kreative Option haben, weil Iwobi steckt halt auch irgendwie im Formloch. Also komisch, sehr schwankend.
Kommt halt
und nicht aus meiner Sicht, Schwung, ja. Aus meiner Sicht klappt die Kombination Lacazette, Aubameyang vorne zu zweit nur, wenn dahinter eine kreative Person ist. Weil also so hast du halt wieder so, spielen da halt drei Mannschaftsteile, die nicht miteinander verbunden sind. Haben wir aber auch schon 100-mal gesagt und analysiert, wir drehen uns so ein bisschen im Kreis. Es sind immer dieselben Fehler und Unzulänglichkeiten. Und dann brauchst du halt auch noch Ergänzungen noch, wenn wir schon alle Mannschaftsteile kurz angerissen haben. Muss halt auch einen Torwart haben, der halt mal die Unhaltbaren vielleicht hält. Siehe De Gea gestern gegen die Spurs.
Das stimmt.
Auch das bringt dir dann ja manchmal einen Sieg oder zumindest einen Punkt.
Das ist völlig richtig, obwohl ich halt eben immer noch nicht irgendwie die Misere der
Ergebnisse bei Leno sehe. Nein, aber auch er hat sein, also letztendlich muss er auch seinen Part spielen in so einem Spiel.
Absolut, absolut in diesen absoluten Top-Spielen, aber du musst halt eben in allen Spielen musst du halt abrufen. Da fällt es natürlich dann extrem auf, wenn man mal eine solche Parade eben aus dem Hut zaubert, wie nachher gestern gegen die Spurs. Wollen wir einfach mal vielleicht die beiden Szenarien durchspielen?
Wir
gewinnen und wir verlieren. Erstmal, wir gewinnen.
Oder wir können auch unentschieden spielen.
Ja, wir gehen jetzt erstmal auf ein alles oder nichts. Wir gewinnen, hast du gerade schon angesprochen, wäre der Rückstand auf Chelsea in der Tabelle 3
Punkte. Bei 3 Punkten und dann das nächste Heimspiel gegen Cardiff, was machbar ist aus meiner Sicht. Dann musst du zwar zu Man City, Und dann hast du aber das nächste Spiel bei Huddersfield. Sagen wir mal so.
Wo gerade David Wagner gegangen
genau.
ist.
Genau. Deswegen würde ich sagen, es ist ein Must-Win und natürlich auch einfach eine gute Voraussetzung für den FA Cup. Wenn du da halt in den FA Cup mit so einer Negativserie reinkommst, ist es auch nicht unbedingt
ja.
von Vorteil.
Gegen United in dem Fall dann, ja.
Ja, wenn du verlierst, gut, dann kann man mal, wenn man richtig Sadomaso drauf ist, sich so ein Samstagabend mit einem Gläschen Wein zu Hause auch so versetzen und die Social-Media-Reaktion unter dem Arsenal-Twitter-Account angucken.
Immer gern gesehen. Ja, dann bist du halt
ja, gut, dann 9 Punkte weg von Chelsea. Müssen wir uns nicht vormachen. Dann ist der Zug abgefahren. Also ich sehe auch nicht, wie wir 9 Punkte aufholen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist natürlich total machbar noch bei 16 oder 17 Spielen.
Ja, mathematisch.
Mathematisch, aber dann müsste Chelsea ja auch, ja,
Extrem einbrechen oder halt in eine andere Mannschaft einbrechen, dann hast du noch United, ja, die von hinten das, jetzt schon punktgleich sind.
Also wer soll da vorne einbrechen?
Ja, Liverpool City. Und City werden es ja nicht sein.
Die Spurs, weiß man jetzt nicht, wie schlimm die Kane-Verletzung ist, aber auch selbst die Spurs sind doch schon etliche Punkte vor uns. Also die musst du ja auch erstmal aufholen. Und bei unserem dusseligen Torverhältnis mit den vielen Gegentoren hast du ja immer das noch als zusätzlichen
Ballast
und Punkt dahinter. Ja. Nö, ich...
Also Hopp oder Top am Samstag, würde ich sagen.
Ja, unentschieden wäre so ein Spiel, wo es danach heißt, bringt beiden nicht so viel. Ja, wobei wahrscheinlich absolut. Chelsea sogar mehr als wir.
Chelsea definitiv mehr als uns, ganz
klar, ohne Frage. Als uns heißt es, genau.
Es ist halt Hopp oder Top und es ist ein Must-Win und das ist es, glaube ich.
Wäre es nicht gewesen, wenn die anderen Spiele nicht so gewesen wären?
Natürlich nicht, aber so sind wir jetzt nun mal in die Situation reingeschlittert und dann musst du halt mit dem leben, was momentan eben Status Quo ist. Und ich hatte schon vor dem Spiel bei West Ham gesagt, man sollte ja eigentlich nie auf die Ergebnisse anderer gucken, aber manchmal sind halt gewisse Konstellationen von Partien halt auch eben entsprechend trotzdem Must-Wins und das wäre halt jetzt letzten Samstag so eins gewesen, sodass du dich halt in das nächste Must-Win irgendwie
reingeschoben
hast.
Wenn wir uns den 23. Spieltag angucken, die Konkurrenz um die vorderen Plätze echt machbare Aufgaben hat, muss man mal ganz ehrlich sagen. Liverpool gegen Palace zu Hause am Samstag um 16 Uhr, Man United gegen Brighton zu Hause auch Samstag 16 Uhr und Man City bei Huddersfield, Tottenham bei Fulham. Wenn es da normal läuft, gewinnen eigentlich alle, wüsste ich jetzt gar nicht. Und wir halt gegen Chelsea Samstagabend.
Ja,
also Pflichtaufgaben für alle anderen Mannschaften wirklich machbare. Also man könnte mal sagen, gut, da ist vielleicht ein Stolperer möglich, weil jetzt bei den Konstellationen, den anderen da vier direkten Duellen, sehe ich jetzt überhaupt keinen Grund, warum die stolpern sollten, zumal ja auch eine spielfreie Woche ist und alle irgendwie einigermaßen fit in diesen Spieltag gehen.
Ja, das ist halt sehr, sehr problematisch dann.
Wir können aber unken kann man danach immer noch, aber genau. Sagen wir mal so, die Ausgangslage war schon mal eine bessere.
Ja, obwohl es halt gegen Chelsea halt immer ein bisschen kritisch war. Aber trotzdem, es wird ein Hopp- oder Top-Ding am kommenden Samstag werden. Ist ein Heimspiel, von daher kannst du auch so ein Ding einfach mal gewinnen. Ne? Muss man auch mal sagen. Also muss jetzt nicht nur sagen.
Ja, aber gut, das ist ja klar, dass man so ein Spiel gewinnen kann. Nur wir versuchen ja so ein bisschen die Stimmung und die Form der beiden Mannschaften einzuschätzen. Und da würde ich jetzt einfach sagen, gehen wir nicht als krasse Außenseiter, aber zumindest als Außenseiter in dieses Spiel oder als Mannschaft, wenn ich sagen würde, ich müsste wetten, würde ich wahrscheinlich jetzt momentan tendenziell eher auf Chelsea setzen als auf uns. Ganz neutral.
Von der Quote her.
Ich glaube natürlich, dass wir insgesamt auch, und das haben wir auch gesehen, siehe das Derby gegen die Spurs zum Beispiel, siehe auch teilweise das Spiel United. War es bei United, wo dass wir auch mit den Top-Teams durchaus auch mithalten können. Aber es gab halt auch schon genug andere Beispiele, siehe Liverpool, wo wir halt wieder in so alte Verhaltensmuster zurückgefallen sind. Sag mal, wie es ist. Es gibt entweder einen Sieg, einen Unentschieden oder eine Niederlage.
Genau, das hört sich gut an und das können wir, glaube ich, als Fazit auch unter diese Ausgabe des Podcasts schreiben. Wir haben viel diskutiert heute und einfach mal die Gedanken schweifen lassen bezüglich der momentanen Situation bei Arsenal. Ich denke mal, da war viel dabei, auch von dem, was ihr so in den Comments geschrieben habt und was euch rumtreibt. Und ja, dann schauen wir doch alle mal ganz gespannt auf das kommende Wochenende. Vielleicht ist ja noch ein Leihgeschäft vorher drin, wer weiß es, ne? Dann melden wir uns natürlich auch kurzfristig dazu. Aber ansonsten.
Wir melden uns also nicht.
Genau, Samstagabend Arsenal Chelsea zu sehen bei The Zone. Und da seid ihr sicherlich auch alle wieder dabei, auch wenn es ja gerade ein bisschen schwergängig und holprig daherkommt im Nord London. Aber ein Spiel gegen die Blues, das lässt man sich nicht entgehen.
Sollte man zumindest nicht. Immer noch eins der, ja, ist schon ein heißes Derby und ja, für uns eigentlich so die letzte Chance, um die Top 4, ja, um ein Wörtchen mitzureden, sagen wir es mal so.
Genau.
Also sozusagen ein Spiel, das, Achtung, wie heißt es so schön, richtungsweisend ist.
Richtig.
In die eine oder in die andere Richtung. So, jetzt reicht es aber auch mit den ganzen Floskeln.
Genau, wir lassen es am Ende nochmal wie immer, wenn ihr uns kontaktieren wollt mit Fragen, Anregungen, Lob, Kritik, dann natürlich über die aktuell und bekannten Kommunikationswege, germangunners@googlemail.com, Twitter @germgunners, das bin ich, oder Felix @medispolis, facebook.com/germgunner oder halt auch die Comments nicht zu vergessen unter dem Blogbeiträgen unter germgunners.com. Alles möglich, nutzt die Comments weiter auf Facebook, schreibt uns eure Sicht der Dinge in die Comments oder per Mail. Wir lesen sie alle, freuen uns über jeden, versuchen uns auch immer aktiv ein bisschen mit einzuschalten und auch mal vielleicht ein bisschen da nochmal zu sagen, was wir an der Stelle denken. Aber ja, dafür ist es da. Tauscht euch aus auf einem seriösen Level, aber das, glaube ich, ist auch durchaus immer gegeben. Ja, und wir hören uns auf jeden Fall demnächst wieder und lesen uns am Wochenende mit der Vorschau auf das Chelsea-Spiel.
Siegtreffer von Torreira in der Nachspielzeit. In diesem Sinne, schöne Woche.
Mach's gut. Ciao.